Gut, fangen wir an. Ich freue mich darüber, dass das so spontan zustande kommen konnte und ich jetzt einfach zu dem Wort aus Johannes Kapitel 16, Vers 33 was sagen soll. Und bevor ich anfange, bete ich noch. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns in dein ewiges und auch stets bleibendes Wort uns heute noch ansprechen willst. Und auch in unsere Situation hineinreden willst. Dazu hast du uns auch deinen Heiligen Geist gegeben, so dass wir dein Wort auch verständlich für unsere Situation aufnehmen können und reden können. Und ich bitte dich darum, dass du das heute und auch jetzt tust. Und dass du uns zeigst, wie wir dein Wort heute in unsere Situation hinein verstehen können. Bitte segne du das Miteinander, segne du, Herr, das Reden deines Wortes und das Hören deines Wortes. Das bete ich auch wiederum in deinen Namen. Amen. Johannes 16, Vers 33, ich habe diesen Vers in der letzten Zeit schon häufiger zitiert und es ist mir so sehr im Sinn gekommen und auch so nachgegangen, dass ich mir heute Morgen fest vorgenommen habe, darüber noch ein bisschen mehr zu sagen. Jesus sagt da drin zu seinen Jüngern, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, aber seid getrost oder seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Nun, diese Aussage macht Jesus in der Situation am Ende seines Dienstes. In Kapitel 17 fängt er dann an, zusammen mit seinen Jüngern zu beten und dieses mächtige Gebet, das hohenpriesterliche Gebet zu beten. Aber er musste erst die Situation beschreiben, was auf sie zukommt und macht nochmal einmal ganz deutlich, dass er gehen würde und dass er dann auch wiederum zurückkommen würde, aber zunächst mal erst durch den Heiligen Geist. In Anfang von Kapitel 16 sagt er ja, dass der Beistand kommen würde und dass der Beistand die Welt überführen würde von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dass das geschehen musste, so macht er deutlich, damit erstmal die Welt überführt werden kann und die Jünger diese Botschaft nun getrost weitergeben können. Das ist eben die Botschaft, die er ganz in engstem Kreis sagt und deswegen ist diese Botschaft in der Welt, habt ihr Angst oder Bedrängnis, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, an den Jüngern gerichtet. Wir müssen das in dem Sinne auch so verstehen. Also drei Punkte vielleicht zunächst mal, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, das erste, darauf will ich eingehen, dann zweitens, weil es am Ende des Satzes steht, ich habe die Welt überwunden und dass die Bedingung dafür ist, dass wir auf Grundlage, dass Jesus die Welt überwunden ist, haben wir als drittes Punkt dann, seid guten Mutes oder seid getrost. Lasst euch helfen und beistehen, dass ihr in dieser Welt wirklich noch einen Stand habt, sodass ihr jetzt hier auch bezeugen kann, was wirklich geschehen ist aus Sicht des Himmels. Nun, wenn wir erstmal auf diesen ersten Punkt eingehen, in der Welt habt ihr Angst oder habt ihr Bedrängnis, ist das natürlich den Jüngern konkret gesagt. Die Jünger werden herausgehen und sie werden verkündigen und diesen Vers wird von altes her auf die Zukunft der Verkündigung und der Bedrängnissen, der Verfolgungen, die kommen aufgrund des Wortes Gottes, auch gesagt und verstanden. Aber es ist eine allgemeine Aussage. Die allgemeine Aussage, dass die Jünger, das heißt die, die Jesus folgen, Angst haben und Bedrängnis haben werden. Nun, das ist eine andere Bedrängnis als die, die in der Welt ist. Wenn wir zunächst mal sagen, wir haben die Situation genannt Corona, viele nennen es eine Krise, es wird eine Pandemie genannt, weil alle Länder der Welt irgendwie befasst sind von diesem Virus. Und da ist in der Welt viel Angst gestreut und das kann man auch haben, wenn man wirklich auch erkrankt ist und sicher, wenn man dann auch noch Nebenerkrankungen hat. Nun, diese Angst für Corona ist eine Angst, die durch diese Welt geht. Da kann man vielleicht dann noch eine andere Angst draufsetzen, dass viele Menschen inzwischen auch erkennen, okay, das ist eine schlimme Krankheit, aber es sind auch schon viele geheilt. Und wenn man einigermaßen gesund ist, dann könnte man auch, wenn man erkrankt wäre, gesund herauskommen. Nun ist fast wiederum eine Angst für diesen enormen Ausmaß von dem Umgang mit dem Virus, dass die ganze Wirtschaft plattgelegt wurde und noch immer wird. Nun, das ist ja eine Angst, die ja über das Geschehen dieser Welt generell auch da ist. Und man sieht, dass die Mächten dieser Welt sich vordrängen und versuchen, hier oder dort mitzumischen und vielleicht auch einen Plan der Macht durchsetzen wollen. Auch das ist alles beschrieben im Wort Gottes, im Sinne, dass es eine antichristliche Richtung geben wird, die diese Welt überwinden wird oder regieren wird. Nun, das ist die Aussage der Bibel über die Entwicklung dieser Zeit. Die Bibel gibt deutlich, dass bevor Jesus wiederkommt, es eine Abwärtsentwicklung gibt, weg von Jesus, weg von dem Glauben zu Gott, weg von den Ordnungen Gottes. Und wir sehen, dass tatsächlich eins nach dem anderen die Ordnungen, die noch auf Grundlage des Wortes Gottes gegründet wurden, wegbrechen. Und das ist eine Situation, die erschreckend ist. Und da könnte man als Jünger Jesu darauf schauen und auch Angst bekommen. Oder davon ist man bedrängt. Man versucht noch so lange und so gut es geht, diese Ordnungen hochzuhalten, sie zu verkündigen, sie zu leben. Aber man merkt, man wird immer wieder ins Abseits gestellt. Nun, da ist dann Überwachung. Und es ist ja nicht mehr weit von dieser Aussage in der Offenbarung, dass letztendlich es dahin gehen wird, dass man nicht mehr kaufen kann, noch verkaufen kann, ohne ein Zeichen in der Hand oder auf der Stirn zu haben. Und das ist ja alles technisch inzwischen möglich. Und hier und da sieht man wirklich Entwicklungen, die in diese Richtung der absoluten Überwachung gehen. Man sieht dann auch, wenn man dann Kinder hat und auch da die Entwicklung mitbekommt, wie geht das weiter? Wie können die Kinder in dieser Zeit noch die Ordnungen Gottes hochhalten, wenn es überhaupt noch möglich ist? Wie werden sie durch das Internet, durch Handys, durch Spiele, durch virtuelle Welten, durch Pornografie, wie werden sie gefangen genommen? Das sind alles Bedrängnisse, die wahrgenommen werden können, die real sind, die Angst auch bewirken für Eltern auch in dieser Zeit. Dann sagen wir und sehen wir, auch vorausgesagt in der Bibel, wenn man es wahrhaben will, dass die Entwicklung in Richtung einer negativen Abwärtsentwicklung in den Gemeinden geht, dass die Welt in den Gemeinden einzieht. Da sieht man das in vielen unterschiedlichen Formen. Es ist eine Spiritualisierung, das geht um Hauptsache irgendwelche spirituelle Erfahrungen zu machen. Es geht darum, dass man fühlen will und das widerspricht dann häufig dem Glauben, worum es in der Bibel eigentlich geht. Es gibt immer mehr so eine Art Einheitsdenken im Sinne von, wir müssen doch alle lieb und gut miteinander umgehen. Es gibt ein Mitmachen mit den Dingen der Welt, auch mit den Machtstrukturen, die in der Welt vorherrschen, den Methoden, die wirtschaftlich wirksam sind, werden in Gemeinden durchgeführt. Es gibt für Kinder auch in den Gemeinden ja manches, was ein Durcheinander darstellt und ein Wegziehen von dem, was eigentlich die schlichte Botschaft ist. Und man fragt sich dann, wohin denn noch? Und manche sagen sich, ich gehe vielleicht noch hier in die Gemeinde, weil dort meine Kinder noch eine Botschaft hören, was ja an sich ja auch dann in Ordnung ist. Doch wissen vielen, es ist Bedrängnis da. Das Wort Gottes und den wahren Glauben wird immer mehr weggedrängt. Und in dieser Situation stecken wir und finden uns vor und wir sind weg von einem Fundament, was eigentlich die Bibel, das Wort Gottes, den Glauben angeht, weg davon, und das Fundament wird immer wackeliger und wird uns fast unter den Füßen weggezogen. Nun, das ist Bedrängnis. In der Welt habt ihr Angst. Das sind die Ängste der Welt. Nun ist diese Situation der Verkündigung des klaren Wortes Gottes natürlich darauf gebaut und darauf aufgebaut, dass wir das Wort Gottes kennen und auch Jesus folgen. Das heißt, immer wieder auch feststellen, was die Wahrheiten auch in unsere Situation hinein bedeuten. Das heißt, wir kennen die Botschaft, vielen, die auch vielleicht christlich erzogen sind, haben mitbekommen, die Eckdaten, die Kindergeschichten, die dann gelesen wurden und haben gesagt, dass Kinder vielleicht, das glaube ich, aber wenn dann die Welt kommt und die Entwicklung, man macht mit in der Schule und geht auch einen Weg in Arbeit oder in andere Dingen, wo man dann einfach auch seinen Mann oder Frau stehen muss, dann auf einmal merkt man, dass diese Worte, die eigentlich so klar waren in der Kindheit, nun nachlassen, eine Rolle zu spielen, immer mehr weggedrängt werden. Das ist vielleicht ein ganz natürliches Geschehen. Und dieses natürliche Geschehen ist etwas, was in Ordnung ist. Das heißt in Ordnung, ich meine bewusst in Ordnung, in der Ordnung dieser Welt. Das heißt, es ist nachvollziehbar, aber es ist eben nicht im Sinne des Wortes Gottes. Die Bedrängnis ist ja immer größer. Deswegen wird nun diese Sache dargestellt. Deswegen komme ich von dem, was ich gerade sagte, es ist in Ordnung im Sinne der Welt, weg und sage, es ist aber gar nicht in Ordnung im Sinne des Wortes Gottes in der Offenbarung und der Glaube, die da eigentlich drauf gegründet werden sollte. Deswegen sagte Paulus, es ist einerseits das Wort Gottes da und ein Stück weit kennt man das und viele sagen, ja, die Gemeinde und die Kirche ist so verköpft, es geht nur um Wissen. Aber sagt Paulus, pass auf, wir müssen predigen, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aus dem Wort Gottes. Nun, Jesus sagt nun, und das ist das Fundament der Aussage, die er seiner Jünger dann machte, pass auf, ich habe die Welt überwunden. Ich bin zunächst mal vom Himmel gekommen. Und das ist eine ganz andere Aussage, was so mit der Welt gar nichts zu tun hat. Das ist etwas, was wir nicht kennen und wir keine Vorstellung davon uns machen können. Jesus sagte seine Jünger in Johannes Kapitel 16, Vers 18, 20, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das heißt, hier tut Jesus eine Botschaft sagen, wo wir keine Ahnung von haben, was das bedeutet. Wir, die wir ja als geschaffene Wesen in diese Welt hineingeboren wurden, haben keine Ahnung, wie Jesus es hatte, wie es im Himmel aussieht. Jesus wusste es, weil er ist aus dem Himmel, aus dem Schoß des Vaters gekommen. Und da mussten die Jünger das in dem Sinne zunächst mal glauben. Und weil sie ja schon Offenbarungen durch die Propheten, durch die Bücher Mose hatten, konnten sie einiges von Gott und von dem Himmel, von dem Reich Gottes wissen. Und deswegen konnten sie von Wort der Offenbarung her nachvollziehen, was Jesus sagte, weil in dem Wort des Alten Testamentes ja von dem Messias geredet wird, der kommen sollte. Jesus sagt also als erstes, er ist vom Himmel gekommen. Was bedeutet konkret die Geschichte, auch die in dem Glaubensbekenntnis immer wieder bekannt wird? Er ist gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Nun, er ist Gottes Sohn. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Das heißt, er erfüllte, wie er selbst sagte, das Gesetz. Er hat es nicht aufgehoben, Aber er erfüllte das, weil das Gesetz auf ihm hingeschrieben wurde und er die Person war, die kommen sollte und dieses Gesetz nun in dem wahren Sinn übersetzen sollte. Deswegen kam er, um uns Menschen wirklich als Botschafter zu dienen. Er selbst war die Botschaft in menschliche Gestalt gekommen. Nun, die Realität sah ziemlich grau aus. Es war ja kein Raum in der Herberge. Er wurde schon als Baby verfolgt durch den mächtigen König Herodes. Seine Eltern mussten dann so mit ihm nach Ägypten fliehen. Sie lebten wohl dort in Armut. Vielleicht haben sie sich über Wasser gehalten von den Gaben von den drei Magier aus dem Osten. Nun, nicht mal seine Verwandten haben geglaubt, er sei wirklich der Messias. Er war irgendwie im Versteck, bis er dann sich von Johannes den Täufer taufen ließ. Er wurde danach sofort in die Wüste geführt und wurde versucht. Danach fing diesen öffentlichen Auftrag an. Und obwohl er in Fülle Zeichen und Wunder tat, wurde er überall verfolgt, wurde widersprochen und letztlich getötet. Nun, das ist die Realität von dem, dass Jesus aus dem Himmel heraus in diese Welt kam und eine weltübertreffende oder überschreitende Botschaft gab, nämlich eine Botschaft aus dem Himmel heraus. Wir wissen, wie er am Kreuz litt, wie er dort dran hing und erhöht wurde, so wie er selbst sagte, über die Erde. Zwischen Himmel und Erde hing er, wurde danach tot im Grab gelegt, ging hinab in dem Totenreich, war wirklich tot und wie wir letzte Woche auch gesagt haben, ist danach aus dem Totenreich heraus auferstanden. Hat als Auferstandener dann seine Jünger noch Weisungen gegeben und gezeigt, er ist es wirklich. Sie haben es kaum glauben können. Er musste ihnen wirklich die Wunden vor die Augen malen und sagen zu Thomas, hier leg die Hände in deine Hände in meine Hände und fühlt in meine Wunde. Und das war die Situation, wo letztlich dann Thomas auch sagen konnte, mein Herr und mein Gott. Er ging dann nach 40 Tagen hinauf in den Himmel. Und da kehrte er zurück, eben wie diese Botschaft es auch sagt, zu dem Ort, wo er vorher war. Danach hat er zum Glück die Jünger nicht alleine zurückgelassen, sondern ihnen den Heiligen Geist gesandt. Nun, da hat er schon vorher den Jüngern gesagt, pass auf, ihr werdet genauso bedrängt werden, wie auch ich in meinem Leben bedrängt wurde. Ihr werdet genauso abgelehnt werden. Ihr werdet genauso in Abseits gestellt werden, wie auch ich in Abseits gestellt werde. Vielleicht werden einige unter euch auch in Verfolgung leiden, in Gefängnissen gesetzt werden und vielleicht getötet werden. Das ist eine Realität, die hier Jesus den Jüngern schon gesagt hat. Und deswegen auch diese Aussage an den Jüngern, pass auf, in der Welt werdet ihr bedrängt. Und das wird bei euch auch eine Angstreaktion hervorbringen. Pass auf, da ist eine andere Angst als die menschliche Angst. Ja, wir alle, ja, wir haben auch bedingt vielleicht durch unsere Erziehung, bedingt durch die Umstände, vielleicht irgendwelche Schockerfahrungen, haben wir Ängste in unser Leben entwickelt. Die sind rein in unserer Seele, rein versteckt in dem, wo wir in unser Leben, unsere Schicksalen ja praktisch gelebt haben und wie wir es vielleicht in unserem Körper, in unseren Seelen aufgeschlagen haben. Aber Jesus spricht jetzt hier von einer Angst auf der Angst und wir können natürlich sagen, es gibt ja auch ängstlichere Personen und Menschen, die mehr Angst haben als andere. Das ist ja eine seelische Sache. Aber die Bedrängnis, die Jesus hier anspricht, ist eine, die auf Grundlage von dem ist, dass wir anfangen, Zeugen Jesu zu sein. Ihm zu folgen. Vielmehr als unsere Gelüste, vielmehr als unsere Dränge, die wir meinen, in unser Leben verwirklichen zu müssen und zu können. Und deswegen, weil das so ist, und nun, lass uns das mal ganz so global sein, weil das Wort Gottes ja alle Dinge anspricht, sowohl die menschliche Angst, als auch die Angst, die ein Jünger darüber hinaus noch hat, dass er nun seine Jünger speziell sagt, pass auf, seid guten Mutes, also seid getrost, lasst euch trösten. Und diesen guten Mutes kommt nur wiederum rückwirkend auf die Frage, auf den Aufblick auf Jesus. Das heißt, pass auf, wenn Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, dann sagte er das an der Stelle, als es seine Jünger sagte, voraus, weil sie hatten ja noch nicht mitbekommen, dass er gen Himmel aufgefahren war. Aber wir wissen, Jesus ist gen Himmel aufgefahren und wir dürfen nun geholfen durch den Heiligen Geist verstehen, wo es hier drum geht. Das heißt, wir haben eine Konzentration auf ihm eben durch den Heiligen Geist. Die Konzentration und Ausrichtung auf ihm ist auch gewirkt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, ja, der hilft uns, grau, wie es hier auch heißt, in der Bedrängnis. In dem Johannes 16 Kapitel, ich habe es schon am Anfang gesagt, steht ja auch, dass Jesus den Heiligen Geist senden will, als Tröster, als Beistand. Und in Vers 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Das heißt, hier wird deutlich, dass der Heilige Geist als zentrale Aufgabe und Ausrichtung auf Jesus ausgerichtet ist. Das heißt, es geht nicht, dass wir durch den Heiligen Geist irgendwelchen besonderen Krafterfahrungen haben, sondern dass wir immer wieder zurückgeführt werden in den Aufblick auf Jesus. Und das ist eben das Besondere von der Botschaft, die wir hier vorfinden. Nun hat ja, wenn wir Paulus glauben, der natürlich selbst von Jesus konkret angesprochen wurde, von Jesus als den Auferstandenen, dann mitbekommen, wie er auch deutlich den Heiligen Geist von Anfang an, nachdem er zum Glauben kam, hatte und anfing auch Menschen über die Botschaft des Evangeliums deutlich zu machen, wie sehr der Heilige Geist da mitwirkt, weil er selbst konkret diese Erfahrung machte. Und sagt der Heilige Geist und hilft uns dabei, in diesem Botschaft zu glauben, seid guten Mutes, blickt auf Jesus. Paulus sagte dem Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nun, das ist ja durch Paulus ausgesprochen, ganz ähnlich wie Jesus seine Jünger sagt in Johannes 16, 33. Nun musste er das den Timotheus sagen. Und man hat den Eindruck, dass Timotheus vielleicht auch von der Persönlichkeit her eine ängstliche Person gewesen ist, vielleicht auch eine schüchterne Person. Das heißt, das Wort Furchtsamkeit, was hier steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, könnte man auch mit Schüchternheit übersetzen. Furchtsamkeit. Man könnte sagen, auch, und so übersetzt das MacArthur, er sagt, es hat mit einer peinlichen Angst aufgrund eines schwachen, selbstsüchtigen Charakters zu tun. Diese peinliche Angst aufgrund diesen schwachen Charakter, das ist vielleicht auch Timotheus so gerade auf dem Leib geschrieben gewesen, aber in dieser Schwäche, man könnte sagen, in diese peinliche Angst steckt auch so viel Selbstsucht, so viel auf sich blicken, so viel sich nur um sich drehen. Und deswegen musste ja Paulus den Timotheus das sagen. Er hat das wohl mitbekommen, wie Timotheus bereit ist, aber dann häufig vielleicht zu schüchtern war, einfach mutig die Botschaft zu sagen. Und dass er aus diesem heraus erkennen musste, dass solange er in dieser Schüchternheit bleibt, er nicht in dem, was er eigentlich empfangen hat, nämlich den Heiligen Geist, wandelt. Und ich muss sagen, es hat mich sehr angesprochen. Ich bin manchmal ja, in ähnlicher Art und Weise schüchtern und musste jetzt auch in den letzten Zeit immer mehr feststellen, dass in dieser ja, übermäßigen Schüchternheit so viel Selbstsucht steht, so viel sich um sich drehen und dann einfach sich zurückziehen und sich abhängig machen von Menschen, sich abhängig machen von den eigenen Gefühlen. Und da kommt man nicht weiter. Ich muss einfach feststellen, pass auf, dass ich nicht im Sinne des Heiligen Geistes, ich wandle in dem Sinne in einem Geist der Furchtsamkeit oder der Schüchternheit und ziehe mich darin zurück, aber tue nicht den Willen des Herrn. Ich wandle nicht in dem Heiligen Geist. Nein, sagt Paulus zu Timotheus, es geht nicht um diesen Geist der Furchtsamkeit, sondern um den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Erstmal der Kraft. Und das ist wichtig, dass Paulus das als erstes nennt. Damit will er nicht sagen, pass auf, beim Heiligen Geist geht es in erster Instanz um Kraft, aber er will ja Timotheus als ängstliche Person ansprechen und sagt, pass auf, seid guten Mutes, wisst, dass der Geist Gottes ein Geist der Kraft ist und lass dich dadurch kräftigen. Das ist einfach diese Aussage in, man könnte sagen, peinlich ängstliche Menschen hineingesprochen. In Menschen, die schüchtern sind, die sich zurückziehen. Nun, deswegen eben diese Kraft. Und diese Kraft ist unglaublich. Paulus hat es in Epheser Kapitel 1 auch deutlich gemacht. Ich möchte das mal lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, er erleuchtete die Augen des Herzens oder des Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Darum bittet nun Paulus, das möge uns geschehen, dass unsere Augen dafür geöffnet werden, dass wir wieder aufblicken auf diese Hoffnung der Berufung, die wir haben, auf den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes in den Heiligen, die wir, wenn wir Jesus aufgenommen haben, geworden sind. Und dann Vers 19, Vers 1, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Wirksamkeit hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über alle Fürstentum, über alle Gewalt, hoch erhoben über die Mächte, die uns auch bedrängen. Denn wenn jetzt Paulus sagt und auch Jesus sagt, dass wir bedrängt werden, kommt das auch sicher zum großen Teil durch die Mächte, zu denen wir eigentlich in einem feindschaftlichen Verhältnis stehen, die uns abhalten von der Beziehung zu Jesus, die uns abhalten von einem mutigen Wandel in der Nachfolge Jesu. Nun, das sind Aussagen, die Paulus auch hier macht, in welche gewaltige Kraft wir da wandeln können. Und diese Kraft besteht darin, dass eben Gott Jesus aus den Toten auferweckte und ihm dann diesen Aufwärtsgang zum himmlischen Reich hinein versetzt hatte. Und diese Kraft dürfen wir nun sehen. Da sollen wir uns darin nennen, dass wir einen Geist der Kraft bekommen haben, als zweitens ein Geist der Liebe. Natürlich geht es hier um diese freiwillige, willentliche Liebe, die nur in einer Art Selbstverleugnung oder Selbstaufopferung zum Tragen kommt. Eine Liebe, die uns gegeben wurde, weil die Liebe von Gott kommt. Weil die Liebe darin besteht, dass wir nicht Gott geliebt, sondern er uns geliebt und seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Diese Art der Liebe gibt uns der Geist. Das ist eine Liebe, die wir nicht entwickeln können. Aber Paulus sagt, pass auf, weg von dem Geist der Furchtsamkeit hin zu diesem Geist der Liebe. Und das ist eben die Botschaft, die er den Timotheus hier gibt. Geht in diese Liebe. Und in diese Liebe ist erste Instanz nicht eben dich selbst zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Es ist in zweiter Instanz natürlich auch ein Geist, die dann auch darin mitwirkt, dass wir anderen gefallen wollen, in einer Art, die passend ist zu dem, was das Evangelium sagt. In einer Art, die passend ist zu den Ordnungen, die Gott gegründet hat von Anfang der Welt. Also eine Art der Liebe, die auf ihn ausgerichtet ist, auf anderen, aber nicht auf uns selbst, nicht auf das ängstliche Herz, was noch immer in uns schlägt, was noch immer die Überhand haben will und was immer wieder sich selbst im Mittelpunkt stellt. Dann als drittens ist diesen Heiligen Geist ein Geist der Besonnenheit, ein Geist der Selbstbeherrschung, ein Geist des Disziplins, ein Geist, der uns dann in einen Wandel versetzt, dass wir nun wissen, manche Dinge sind nicht erforderlich. Manche Dinge müssen wir auch mit viel Aufwand und Kraft widersprechen und sie eben nicht ausüben. Wir müssen stattdessen sehen, dass wir unser Leib vielleicht in gewissem Sinne pflegen, also eine Art Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen sehen, dass wir Dinge, die uns ablenken von der Nachfolge zu Jesus, Abstand nehmen und unsere Kraft bewusst in Dinge setzen, die die Nachfolge, die den Dienst Jesu stärken. Das sind bewusste Entscheidungen. Und wenn wir an den Versuchungen dieser Zeit, und ich habe sie am Anfang beschrieben, als Bedrängnisse, die in dieser Welt gelten, an Jung und Alt denken, dann fragt es viel Disziplin gegen manche, auch körperliche, auch triebgemachte Dinge in unserem Leben anzugehen. Es ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung, so sagt es Paulus, der uns dabei hilft. Aber natürlich ein Geist, der uns dann auch in eine Nachfolge, das heißt in eine Berufung stellt und sagt, das ist aber deine Gabe, das ist deine Aufgabe, darin musst du wandeln. So wie es Paulus in Epheser 2, Vers 10 sagt, in Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Nun wandelt da drin. In ähnlicher Art und Weise sagt Paulus in Timotheus auch hier, diesen Geist hast du bekommen. Nun wandelt in diesem Geist. Eben einerseits in Taten aber andererseits in den Gedanken. Als ich heute Morgen gebetet habe, habe ich gemerkt, wie undiszipliniert meine Gedanken sind. Manchmal merke ich, ich bete und zur gleichen Zeit ist mir ein Gedanke eingefallen, wo ich vielleicht etwas tun will oder etwas organisieren oder etwas, was ich noch nachgehen müsste. Und während ich mit meinem Mund bete, geht mein Gedanke in eine andere Richtung und geht weiter, um das Ding jetzt irgendwie zu Ende zu denken. Ich stellte das fest und dachte, wow, wie hast du so wenig Disziplin in deinen Gedanken? Häufig stelle ich fest, ich bin dankbar, dass mir das auch immer deutlicher wird und mir auch deutlich vor Augen geführt wird, dass Menschen zu mir sprechen und ich höre zu und an der anderen Seite denke ich an etwas anderem und ich gehe komplett weg mit diesem Gedanke und höre nur halb zu. Und am Ende habe ich gar nicht zugehört. Nun genau ist es auch mit dem Lesen des Wortes Gottes oder während Gebeten. Und da sagt doch Paulus uns, dass wir jede Gedanke, wenn wir ihn auch nachgehen wollen, gefangen nehmen lassen müssen oder gefangen nehmen müssen unter den Gehorsam Christi. Wir sollen immer wieder zu Jesus zurückkommen. Wir sollen die Gedanken in dem Sinne packen und sagen, okay, jetzt ist nicht die Zeit, diese Gedanken nachzufolgen. Jetzt beten wir, jetzt folgen wir das. Jetzt ist es eine Zeit, dieses Ding zuzuhören, nun bleibt dabei. Das ist auch Disziplin oder Selbstbeherrschung oder Besonnenheit auszuüben in den Gedanken. Nun, diese höchste Selbstbeherrschung oder Besonnenheit liegt ja da drin. Und so kommen wir zurück zu dem, was Jesus auch sagte zu seinen Jüngern, dass wir auf Jesus blicken. Schaut auf ihn. Betrachtet ihn, der so viel Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Dass ihr in eure Seelen nicht ermattet, betrachtet den. Dass ihr nicht müde werdet und in eure Seelen ermattet, das heißt nachlässt, auch da in der Disziplin nachlässt, auch da faul werdet und euch irgendwie zuredet, nun brauche ich Entspannung, ich brauche Ruhe und so weiter. Und das hat nur damit zu tun, dass du nicht Selbstdisziplin, dass du nicht Liebe, dass du nicht Kraft in Heiligen Geistes gelebt hast, sondern dass du deiner eigenen Furchtsamkeit gefolgt bist. Damit will ich nicht sagen, dass zu viel Strebsamkeit und zu viel Macherei hier gemeint ist. Nein, wir müssen das natürlich prüfen im Sinne der Nachfolge Jesu. Blicket auf Jesus. So sagt es Jesus. Schaut auf ihn. Seid also guten Mutes. So hat er den Jüngern gesagt. Und so kommen wir zurück zu unserem Vers. In Johannes Kapitel 16, Vers 33. Pass auf, ich habe das zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus war es ein Anliegen, dass wir in ihm Frieden haben. Und da hat er gesagt, pass auf, ich lasse euch nicht alleine. Wenn ich auch sterbe, wenn ich dann auferweckt bin, gen Himmel gefahren, zur Rechten des Vaters, sende ich euch den Tröster, den Heiligen Geist. Und dann denkt über diese Aussage weiterhin nach, die ich euch jetzt mache. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt werdet ihr bedrängt. Aber seid guten Mutes, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin zum Vater aufgefahren. Ich sitze schon zur Rechten des Vaters im Himmel. Ich bereite euch Wohnungen. Geht davon aus, dass es so ist und lasst euch trösten. Lasst euch stärken. Amen. Lieber Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Wort so zugesprochen hast, in mein Herz auch so konkret zu gerufen. Pass auf, du ängstliches Wesen, du ängstliche Seele, seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Schaut auf mich,
Schaut nicht auf die Welt. Lasst euch nicht von der Welt herunterkriegen. Bleibt dabei, dass ich euch einen Geist gegeben habe, nicht der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Danke, Herr Jesus, dass es so ist, und ich bitte dich darum, vergib mir meine Furchtsamkeit, meine Selbstsucht. Vergib mir meine Schüchternheit, in der ich mich schon zu viel um mich drehte. Danke dafür, dass du uns weiterführen willst, auch in den Bedrängnissen dieser Zeit, auch in der Zeit, worin wir stehen. Wir wollen aufschauen auf dich und danken dir dafür, dass du uns diesen Aufblick gewährt hast. Herr Jesus, ich preise dich dafür. Amen.